Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKKOOL trifft, dem Format hier bei OKKOOL, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal freue ich mich ganz besonders über meinen Gast, denn es ist eine Person, deren Arbeit ich nun schon seit vielen, vielen Monaten verfolge, sie dann endlich auf der diesjährigen Gamescom mal ganz persönlich antreffen und ansprechen konnte und jetzt hier im Podcast begrüßen darf. Es ist selbstverständlich Natascha Sebben. Toll! Also, ich erkläre es euch. Folgendes. Natascha Sebben entwickelt seit mittlerweile einiger Zeit ein Spiel, das mich aus vielen Gründen begeistert, beschäftigt, nachdenklich stimmt. Dieses Spiel heißt Psychotic Bathtub, ein Spiel, in dem eine Frau in einer Badewanne sitzt, eingeschlossen von hochaufragenden Kachelwänden und dort ein wenig ihren Gedanken nachhängt. Und diese Gedanken werden visualisiert in Form von ganz hübsch, fast schon Graffiti-artig inszenierten Textblöcken, die sich an diesen Wänden aufbauen, aber auch durch Gegenstände, mit denen sie interagieren kann. Und so begleiten wir als Spielerinnen und Spieler diese Frau bei ihren Gedankengängen, die in eine ganze Reihe von Richtungen gehen kann. Es kann harmlos, modern, alltäglich bleiben. In den meisten Fällen aber werden diese Gedankengänge sich in eine Richtung entwickeln, bei der man davor sitzt, vor dem Bildschirm und sich denkt, holy shit, das ist eine düstere Note, die hier plötzlich reingekommen ist. Oder, holy shit, diese Gedanken kenne ich doch irgendwoher. Mit anderen Worten, das ist ein Spiel, das in der alltäglichen Situation beginnt, beim Sitzen in der Badewanne und dann sich begibt in die Welt der Themen und Motive, die mit mentalen Erkrankungen zu tun haben, mit Stresssituationen, mit Psychosen, ein Begriff, den ich extra nochmal nachgesehen habe, damit ich hier nicht irgendwas Falsches sage, aber Psychosen passt hier wirklich ganz gut. Ist auch ein Wort, das die Entwicklerin benutzt, ein Sammelbecken von verschiedenen mentalen Erkrankungen und Symptomen, die hier alle zum Thema werden in diesem Spiel. Es ist ein Spiel, das sich also dreht um mentale Gesundheit und Menschen, die mit ihrer mentalen Gesundheit ringen. Ein ganz faszinierendes Spiel. Ich konnte vor vielen Monaten eine Demo von diesem Spiel ausprobieren und war ganz angetan, auch gerade vor dem Hintergrund, weil ich mich schon seit vielen Jahren sehr gerne beschäftige mit der Welt der Mental Health Games, so nenne ich sie einfach mal, also Spiele, die irgendwie und irgendwo mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Da gibt es ganz viele und interessante Trends zu beobachten in den letzten Jahren, was sich dreht um die Präsentation dieser Themen, aber auch die spielerische Umsetzung. Vor vielen, vielen Jahren gab es die ersten Versuche aus der Indie-Szene, diese Themen großflächig zu bearbeiten. Da denke ich zum Beispiel an ein Neverending Nightmares zurück, ein Horrorspiel, ganz typisch erstmal in den ersten Jahren für diese Themenwelt, in dem der Entwickler seine damaligen depressiven Episoden verarbeitete in einem ja Horror-Adventure, in dem es darum ging, einem niemals enden wollenden Albtraum zu entfliehen. Ich erinnere mich an ein Spiel namens Please Knock on My Door, in dem man einen depressiven Menschen spielt, der keine Möglichkeit mehr hat, soziale Kontakte zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Und man landet mit dieser Figur in einem Kreislauf der Selbstisolation und der Selbstaufgabe. Wahnsinnig bedrückend, aber eben auch hochinteressant. Und es gibt noch viele weitere andere Spiele. Und an den beiden Beispielen merkt man es schon, es ist nicht zufällig so, der Ton, der von diesen Spielen traditionell, kann man fast sagen, immer wieder angeschlagen wurde, ist ein sehr trauriger und sehr düsterer. Und auch wenn es jetzt erstmal so klingt, als würde Psychotic Bathtub sich in eine ähnliche Richtung bewegen, scheint es so, als gäbe es hier noch mehr als das. Und das ist etwas, worüber ich mit Natascha Sebben sprechen wollte und gesprochen habe. Was für eine Art Spiel ist das eigentlich und an wen richtet sich das und was wird es anders machen als vielleicht andere Spiele, die da vorgekommen sind? Auch sehr spannender Aspekt, über den wir ebenfalls gesprochen haben, ist die Zusammenarbeit mit Betroffenen für die Recherche für dieses Spiel. Auch darüber sprechen wir und natürlich lernen wir alle gemeinsam Natascha etwas besser persönlich kennen, ihren Weg aus ihrer Familie heraus zur Uni, was sie dort heute arbeitet, warum sie überhaupt Spieleentwicklerin geworden ist, welche Erfahrungen sie auf dem Weg dorthin gesammelt hat und wie es eigentlich ist, in der Schweiz ein Indie-Spiel zu entwickeln, also Thema Fördermittel, Vernetzung, Struktur. Ein Gespräch, das ich wahnsinnig genossen habe. Ich fand es ganz aufregend. Ich habe es zu Beginn kurz angerissen, Natascha auf der Gamescom dieses Jahr kurz mal kennenlernen können, als ich sie fast schon überrannt habe mit meinem Lob, als ich sie da zufällig erspähte. Und da war mir auch klar, okay, ich muss sie auf jeden Fall einladen und mit ihr nochmal in aller Ausführlichkeit über dieses Spiel und das Ganze drumherum sprechen, weil es wirklich ein bemerkenswerter Titel ist, der ein paar Dinge spannend und interessant anders angehen will als die Vorgängertitel, die sich ebenfalls drehten um mentale Erkrankungen. Und dann haben wir uns zu diesem Gespräch getroffen, das euch jetzt hier vorliegt, und es war wirklich eine Wucht. Ich habe das sehr genossen. Es war ganz, ganz toll. Natascha ist eine fantastische Gesprächspartnerin gewesen und ich freue mich riesig darauf, was aus diesem Spiel mal wird, wenn es dann in einiger Zeit erscheint. Auch darüber, über die Zukunft sprechen wir in unserem Gespräch. Toll. Das erstmal vorneweg. An dieser Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, bevor wir ins Gespräch losstarten. Während ich hier zu euch spreche, sitze ich fieberhaft und voller Begeisterung an den letzten Vorbereitungen für die nächste Ausgabe von OKCOOL 3000. Darauf möchte ich kurz hinweisen. Das ist das monatliche PDF-Online-Magazin, das es gibt in der Welt von OKCOOL. Komplett gratis. Ein von mir selbst gestaltetes und designtes Heftchen tatsächlich. Wirklich zum Durchblättern, in dem es Kritiken, Interviews, Kolumnen und sonstige Texte und Empfehlungsschreiben gibt, kann man sich zuschicken lassen per Mail, wenn man OKCOOL unterstützt. Einen Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung oder ihr geht einfach händisch, weil das Magazin ist gratis für alle, wie gesagt, auf die Webseite von OKCOOL, da gibt es einen eigenen Reiter, okcool.space und dann OKCOOL 3000 und von dort kommt ihr auf die einzelnen Ausgaben. Zwei sind bereits erschienen, jeden Monat ein neues und das diesmonatige steht bereits in den Startlöchern. Es macht wahnsinnig viel Spaß, an diesem wortgewordenen Anachronismus zu arbeiten, ein Format, das es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, ein Online-Magazin eben, das einfach nur, das ist ein PDF zum Lesen, aber liebevoll gestaltet mit Inhalten, die es nur dort gibt. Kleiner Hinweis dazu. Wenn ihr das lesen wollt, wie gesagt, der sicherste Weg ist, entweder die Webseite zu belagern und zu gucken, ob was Neues da erscheint oder sich eben eine Mail schicken zu lassen. Und das geht praktischerweise eben da am einfachsten, wenn ihr OKCOOL finanziell unterstützt bei Steady. Und wenn ihr das macht, dann bekommt ihr außerdem noch dienstags und freitags weitere und extra Folgen, alle sich drehend rund um Spiele und Spielekultur, produziert mit Liebe von mir und meinem Team. So, liebevoll möchte ich euch nun schubsen in dieses kommende Gespräch, das Gespräch zwischen Natascha Sebben und mir. Bevor wir loslegen, ich habe gleich eine große Offenbarung für dich vorbereitet, möchte ich kurz, weil diese kommende Offenbarung was ganz Besonderes ist, für mich zumindest, möchte ich das kurz zelebrieren, indem ich, Moment, vielleicht hört man es, Achtung, ich versuche es mal kurz ohne das Mikrofon anzuzünden, Achtung, Moment. Hat man es gehört?
Ich habe so ein Klicken gehört.
Oh, fast. Es war ein Streichholz. Ich habe ein Streichholz angemacht, um mir eine ganz tolle Duftkerze anzuzünden, denn das ist heute ein feierlicher Anlass und ich werde dich jetzt einweihen, warum feierlich. Hat noch gar nichts mit dir zu tun, aber wir teilen diesen Moment miteinander und das finde ich richtig toll und zwar folgendes. Ja. Und ich würde so gern wissen, was jetzt gerade in deinem Kopf vorgeht. Was will er denn, der komische Typ? Also, ich löse es auf. Und zwar, wir, und das ist mir bewusst geworden, kurz bevor wir uns jetzt hier zusammen telefoniert haben, dieses Gespräch hier, OKCOOL trifft, ist das letzte Gespräch in der Reihe OKCOOL trifft, das ich in meinem alten Lebensjahr aufnehme. Ich habe morgen Geburtstag und das ist auf eine Weise, finde ich, aufregend.
Ach schön. Ja, ja doch, das verstehe ich total. Das verstehe ich total. Ich kann relaten.
Da muss ich doch direkt mal das als einen Vorwand nutzen, um dich zu fragen, du und deine Geburtstage, ist das für dich, wenn du das teilen möchtest, etwas, wohin du hinfieberst und schon quasi immer im Voraus irgendeine Location deiner Wahl mietest, um dann die hunderten Menschen einzuladen, die du da sehen willst? Oder machst du das eher so, dass du sagst, naja, die Tür zu meiner Höhle ist heute geschlossen, ich bleib für mich. Wie gehst du mit diesem Tag um?
Hey, ganz schwierig. Es war vor allem die letzten paar Jahre so, dass ich immer Geburtstag auf der Gamescom hatte.
Ach du liebe Zeit.
Und dadurch sind diese Geburtstage komplett in den Hintergrund geraten, was okay ist. Ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich Feste veranstalte oder so. ich verbringe die so eher ganz privat mit meiner Familie, aber das ist auch immer ganz schön. Also es wird schon gefeiert, aber halt wirklich so im kleinen Rahmen. Und das hat mir schon ein bisschen gefehlt, so während den letzten paar Jahren. Aber es war jetzt immer so im Gamescom-Trubel ging das immer so ein bisschen unter, muss man schon sagen.
Du, dann muss ich dir aber jetzt herzlichst nachträglich gratulieren. Das ist ja gar nicht so lange her gewesen, die Gamescom, wann auch immer es dann in dieser Woche passiert ist. Und dann stand ich dir ja auch noch gegenüber. Wir sind uns ja dort begegnet. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich irgendwas mitgebracht.
Weiß
ich
nicht.
Ein Luftballon aus dem Catering oder so, keine Ahnung.
Nein, ich wurde komplett sogar zu gut umsorgt, weil es hat dann jemand aus dem Team hat das irgendwie dann auf dem Discord gepostet und da kamen auch immer wieder so Leute und haben so gesagt, alles Gute und dann habe ich immer wieder ein paar kleine Sachen gekriegt. Das war fast zu viel. Also mega schön, mega süß.
Aber wirklich toll. Ich habe, um das kurz abzurunden, ich feiere das immer ganz im wenn dann überhaupt nur im kleinen Kreis. Ich bin da gar nicht so ein großer Geburtstagsfeierer. Letztes Jahr habe ich es mir aber so ein bisschen gewünscht und habe mir dann die Benjamin Blümchen-Torte gekauft cool. und Freunde eingeladen. Sie schmeckt immer noch genauso gut wie vor 20 Jahren, kann ich dir sagen.
Schön.
Freunde eingeladen, dann saß ich hier bei mir in der Wohnung mit denen rum und haben wir gequatscht. Das war ganz toll. Dann sind wir sogar nochmal am kommenden Wochenende nochmal losgegangen und haben nochmal hier in Hamburg in der Stadt gefeiert und dieses Jahr aber einfach nur, also morgen quasi, treffen in der gemütlichen Stammkneipe und einfach den Abend so auf uns sacken lassen. Gar keine große Feierei, das ist mir eigentlich am liebsten.
Ja, das verstehe ich total. Mach's gut.
Vielen Dank, das nehme ich mal mit als Lob und Ermutigung für das, was jetzt alles als nächstes kommt, denn ich scrolle hier gerade über mein Notizpapier, ich habe ja so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen und das ist nicht mehr gespielt, ich meine das ganz ernst. Ich habe dich auf der Gamescom rückblickend gefühlt so ein bisschen überschwemmt mit meinem Enthusiasmus, ich wollte das gar nicht.
Ich fand das so schön, ich habe so gerne mit dir geredet. Ich habe es auch noch im Team danach mehrfach gesagt, ich fand das so ein angenehmes Gespräch, ich fand das so schön.
Also vielleicht um die Leute da draußen kurz reinzuholen, die waren ja nicht dabei, es war so, auf der Gamescom standest du mit deinem Team dort herum und hast gezeigt euer jetzt aktuelles Spiel, an dem ihr arbeitet und zwar übrigens ein Spiel, das ich seit Monaten falsch ausspreche, bis ich in einem Interview mit dir jetzt mal gehört habe, okay, man spricht es tatsächlich anders aus. Ich habe immer gesagt, okay, Moment, darf ich es nicht verwechseln. Ich habe immer ausgesprochen Psychotic Bath Tube. Und es stellt sich heraus, dann habe ich ein Interview mit dir gesehen, hier in Vorbereitung auf dieses Gespräch, es heißt völlig korrekt Psychotic Bath Tub.
Genau, aber mein das Gott. Ist so gängig, das machen ganz viele, besonders zum deutschsprachigen Raum kriegen wir ganz oft die Tube. So? Also du bist nicht allein damit. Das ist total okay.
Das ist wirklich lustig. Genau, und dann war jedenfalls Gamescom und ich kam da ja hin, quasi vorbelastet im schönsten Sinne. Ich habe euer Spiel schon vor Monaten, ich weiß nicht zu welchem Anlass, aber irgendwo habe ich schon mal eine Demo entdeckt und dann gespielt und wusste, alles klar, dieses Ding hier, ich habe das im Blick, ich bin so gespannt darauf, wenn das dann mal erscheint, wie es dann tatsächlich sein wird. Plus, ich muss die Leute kennenlernen, die dafür verantwortlich sind. Und dann lief ich über die Messe und ich glaube, ich hatte sogar eine Begleitung gerade dabei und wir waren im Gespräch über irgendwas anderes gerade vertieft und dann sah ich euren Stand und habe das natürlich sofort erkannt, das ist ein besonderer Look und da werden wir noch dazu kommen und ich war plötzlich sofort nervös, weil ich mir dachte, okay, egal wer jetzt hier aus dem Team ist, ich muss da hin und denen sagen, wie toll ich das finde, aber auf der anderen Seite, Natascha, und das ist das, wovor ich dann so Sorge habe, ich will auch nicht dann so überschwänglich jemanden ertränken in meinem Lob und dann so eine unangenehme Situation herbeiführen und das, ich weiß nicht, ob ich es richtig gelöst
habe. Hast du,
oh,
nein, Gottes wirklich, Hilfe. Es war so angenehm, Don, wirklich, du hast das komplett richtig gemacht, es hat richtig gut getan, mit dir zu sprechen, es war wirklich schön. Also,
na gut, dann bin
mach
ich
dir
froh.
Da gar keine Sorgen.
Ich bin froh, das zu hören. Und dann können wir vielleicht sogar diese Szene mal nehmen, um dir die erste Frage entgegenzuwerfen. Und zwar, wie war es denn so auf der Gamescom für euch? Wir werden noch im Laufe des Gesprächs zu dem Spiel selbst kommen und die Entwicklung daran, weil ich das hochfaszinierend finde, von dem, was ich bisher auch schon gelesen habe. Aber das war ja so ein Moment, da haben wir uns ja auch zum ersten Mal persönlich getroffen. Wie war diese Messe für dich? Wie war es, dieses Spiel da auszustellen? Ich weiß ja auch, vielleicht noch als Hintergrund für Leute da draußen, das war ja bei weitem nicht die erste Messe, wo ihr euer Spiel präsentiert habt.
Ja, nee, das war sie tatsächlich nicht, aber die Gamescom dieses Jahr war wirklich schön. Also auch extrem berührend. Wir hatten viele Leute vom letzten Jahr und vorletzten Jahr, es war jetzt unser drittes Mal an der Gamescom und zweites Mal an der Indie Arena, die nochmal vorbeigekommen sind und mit uns gesprochen haben, gefragt haben, wo steht denn jetzt das Game, wann kommt's, warum ist es noch nicht draußen? Und das war total schön. Wir hatten wirklich unglaublich schöne Begegnungen und immer auch wieder neue Begegnungen und ich kann es wirklich nicht so ganz in Worte fassen, aber es bedeutet mir immer so viel, irgendwie so zu merken, dass das Spiel wie verstanden wird, weil ich glaube, das ist so wie eine der größten Ängste, so dass es halt wie nicht das macht, was es vielleicht ein bisschen soll. Mhm. Aber eigentlich immer unglaublich schön. Und eigentlich hatten wir noch nie wirklich schlechte Messeerlebnisse. Und ja, ich glaube, das ist wie einfach auch der Community geschuldet irgendwie. Also ja, sie machen das immer zu einem ganz besonderen und schönen Moment für uns. Also ja.
Ich finde das auch so aufregend, dass diese Auftritte bisher so positive Erfahrungen für euch waren, weil das Spiel, und ich habe es in der Anmoderation schon mal in Grundzügen vorgestellt, wie man sich das vorstellen kann, das ist ja in meinen Augen zumindest eigentlich gar keines, das gut auf der Messe funktionieren sollte, im Sinne von, guckt euch das mal an, lasst euch mal drauf ein, weil das ist so ein Spiel, als ich das in einer Demo gespielt habe, du, da war es aber zappenduster, nicht nur in meiner Wohnung, sondern auch in meinem Kopf, weil das hat mich ganz schön mitgenommen, was ich da so erlebt habe, aber genau so soll das ja auch passieren. Und auf der Messe auf der anderen Seite, ne, ich muss es ja nicht erklären den Leuten da draußen, es ist so bunt, es ist so hell alles, es ist laut, Leute stumpfen an einem vorbei, wenn der Platz nicht so ganz da ist. Und dann dieses Spiel so zu erleben, ich hätte gedacht, dieses Spiel hat es schwer anzukommen auf so einer Veranstaltung.
Ja, ja, würde man denken. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie gut sich die Leute darauf einlassen können. Ja. Also ich glaube, zum einen waren wir ja wieder 18 plus geratet, heißt wir sind weggedreht. Und dadurch kriegen die Leute halt wie nochmal so einen eigenen Raum, ne? Also ich glaube, da kann man sich wie gut zurückziehen und wir schauen auch, dass wir gutes Noise Cancelling auf den Kopfhörern haben. Und eben, wir haben so eine Wand gebaut, damit man wie so einen privaten Raum im weitesten Sinne hat. Und ich glaube, das hilft. Aber ich bin immer wieder selbst erstaunt, wie gut sich die Leute einlassen können, ja.
Ja, ich habe das erst im Nachhinein gesehen über euer Social Media vor Ort, habe ich gar keine Augen dafür gehabt. Ihr habt ja, und korrigier mich da gern mit der Blutgrätsche, wenn ich jetzt was Falsches wiedergebe, ihr habt ja sogar so einen kleinen, ja, jetzt fällt mir nur ein Wort ein und das ist wahrscheinlich nicht das Richtige, einen kleinen Pokal aus Glas dahingestellt und da konnten Leute ihre eigenen Geschichten und Eindrücke aufschreiben und reinwerfen, die sie mit diesem Spiel und den Themen in dem Spiel verbinden. Kannst du mal erzählen, was es damit auf sich hat? Also überhaupt auch, wie ihr auf die Idee kam, zu sagen, guck mal hier, so ein kleiner Glaspokal, wirf doch ein, wenn dich was beschäftigt.
Ja, kleine, überhaupt nicht wichtige Korrektur. Das Teil ist aus Plastik, weil wir haben Angst vor Glas.
Okay, ich bin froh, dass du das ernst genommen hast mit der Blutgrätsche, dass du wirklich sagst, nein, okay.
Sehr gut. Aber ein Pokal ist richtig. Wäre schon schön. Ja, ist ich richtig. Bin einverstanden. Glas wäre schön. Ja. also wie das angefangen hat, eigentlich auf der letzten Gamescom, weil da war es halt so, dass die Leute teilweise recht lange Schlange gestanden haben, um zu spielen. Und dann dachten wir, okay, was machen wir denn jetzt? Wir müssen den Leuten irgendwie eine Beschäftigung geben. Und dann haben wir eben so diese, das sind so Plastik-Weingläser gekauft, dann so bemalt und draufgeschrieben, what helped you through tough times? Also was hat dir durch schwere Zeiten geholfen? Und so Zettelchen platziert und eben, wie du sagst, da konnten die Leute das dann so reinwerfen. Und wir haben es einfach mal hingestellt und geschaut, so was geschieht. Und dann halt auch klar gemacht, also wir posten davon nichts auf Social Media. Also wenn, dann verfremdet und neu geschrieben und alles. Und ja, einfach das auch ganz freiwillig platziert und der Anklang war immer, also relativ oder erstaunlich groß. Also die Leute teilen sehr gerne und auch sehr persönliche Momente und ja, das ist schön. Also
Habt ihr schon einen Plan, ob oder was ihr damit dann machen wollt? Oder seid ihr noch in der Phase, wo ihr sagt, okay, erstmal verarbeiten, dass überhaupt Leute so viel da eingeworfen haben und dann schauen wir mal?
Doch, also wir wollen eigentlich, das haben wir auch schon mit einigen Leuten aus der Community, die da auch viel eingeworfen haben, besprochen, dass einzelne davon ausgewählt werden und ich mache dazu dann so kleine Illustrationen, die vielleicht auch animiert sind, müssen wir schauen. Und die werden dann einfach so eigentlich auf Social Media gepostet. Einige davon eignen sich vielleicht auch als Sticker, da schauen wir mal noch. Aber genau, die werden einfach ein bisschen so aufgearbeitet.
Spannend. Aufarbeiten ist ein gutes Thema. Bevor wir nämlich zu dem Spiel Psychotic Bath Tub kommen, ich sag's extra nochmal, dass ich es auch selber jetzt endlich mal lerne, habe ich mir gedacht, ich frage vorher noch was anderes zwischenrein, weil ich kenne dich jetzt nur aus der Ferne und von diesem kurzen Gamescom-Begegnungsgespräch und jetzt bin ich aber neugierig, wie das eigentlich alles kam, bevor du dort gelandet bist, wo du jetzt bist. Und da gab's eine Frage, die hängt auch irgendwie mit dem Geburtstag zusammen, die mir ziemlich schnell aufs Blatt Papier rutschte und dann dachte ich mir, okay, wenn das Bauchgefühl sagt, das ist neugierig, das macht dich neugierig, frag doch einfach mal, dann frage ich auch einfach mal. Und zwar folgendes. Ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch herausgefunden, das klingt jetzt nach Detektivarbeit, aber es ist nicht schwer, wenn man einfach ein bisschen nachliest, was du so machst und so, dass du Jahrgang 1996 bist. Erstmal, das ist korrekt, ne?
Nein, 98.
Verdammt nochmal. Okay, es fängt schon an hier mit den
Du
Fehlern.
Hast es trotzdem gut gemacht. Also es sind ja nur zwei Jahre. Gute Detektivarbeit.
Naja, also eigentlich eine Info war falsch von einer. Naja, also egal. 1998. Die Frage ist trotzdem die gleiche. Was mich nämlich neugierig stimmt, ob jetzt die zwei Jahre vor oder zurück. Du bist ein bisschen jünger als ich und das macht mich neugierig, mit welchen Spielen du eigentlich aufgewachsen bist, was so Titel sind, die dich begleitet haben und die maßgeblich vielleicht sogar verantwortlich dafür sind, dass du gesagt hast, so, ich möchte irgendwann später beruflich mal was mit Spielen machen. Gibt es da Titel, die dir sofort einfallen?
Ja, ganz schwierig. Also ich glaube, wenn ich so an mein Aufwachsen denke, dann kommt schon sehr schnell Skyrim, was jetzt aber überhaupt nichts damit zu tun hat, was ich inzwischen mache. Aber darin habe ich sehr viel Zeit verbracht. Dann kamen halt immer mehr Indie-Titel dazu. Ich glaube, so besonders Inside von Playdead war für mich so dieser Moment, an dem ich dachte, oh wow, das berührt mich total und ich mag die Stimmung, ich mag die Inszenierung. Und ich glaube, das war so einer der Momente, an denen ich mir dachte, ich würde so gerne auch so arbeiten wollen. Genau, und später kam dann eben Disco Elysium oder Stanley Parable war eigentlich sogar davor auch extrem wichtig für mich. Ich habe Stanley Parable über alles geliebt, also immer noch, ich mag Stanley Parable sehr. Und ja, ich glaube, das waren so die Momente, bei denen ich mir dachte, wow, ich will das auch.
Ja. Jetzt muss ich mal kurz nachrechnen und das ist eine Schwierigkeit. Stanley Parable erschien 2013 und wenn du Jahrgang 98 bist, wie alt warst du dann, als dieses Spiel erschien?
Oh Gott, dann war ich ja 15, ne?
Teenager, ja. Und das finde ich nämlich so spannend und deswegen frage ich auch, weil das war so für mich ein Moment vor längerer Zeit eigentlich total logisch und doof, dass mir der so spät kam, aber ich arbeite viel in meinem Team zusammen mit Lea Irion und Lea Irion, die ist Lokaljournalistin aus Süddeutschland, die ist 10 Jahre jünger als ich und mir ist irgendwann also ich bin Mitte 30, 35 morgen dann, 36 und mir ist dann im Gespräch das total Logische erst klar geworden mit ihr, dass sie mit einer komplett anderen Welt von Spielen aufgewachsen ist und auch andere Spiele als ihre Kindheitsspiele beschreibt. Und das ist ja nur logisch, aber auf diesen Gedanken, ehrlich gesagt, kam ich ganz lange gar nicht. Und deswegen war ich jetzt so neugierig, mal zu erfahren, ob jetzt 96 oder dann richtigerweise 98, mit welchen Spielen du aufgewachsen bist und welche für dich prägend waren. Und Stanley Parable zum Beispiel, das ist ja dann schon wirklich ein Teenager-Spiel dann von dir gewesen. Ja. Gibt's noch welche davor, also wirklich, wo du sagst so, womöglich sogar die ersten Erinnerungen an ein Spiel, was so zuerst also, da war?
Die ersten waren so, ich weiß gar nicht mehr welche, es war irgendein Mario auf dem alten Gameboy. Dann habe ich halt sehr schnell so die, den DS gekriegt. Ja. Der war cool, den habe ich geliebt. Und darauf habe ich dann halt so ein bisschen, also mein Bruder hat halt da, der ist älter als ich und der hat so einen riesigen Fundus schon halt an Games gehabt und da habe ich halt ganz viel mit ihm angespielt und angeschaut. Und da habe ich dann die Zelda-Spiele ein bisschen entdeckt, aber nie richtig reingefunden irgendwie. Ja, aber Mario war vermutlich schon eines, was sehr prägend war, als ich klein war. Und halt eben dauernd verlieren in Mario Kart gegen meinen Bruder und dann wütend sein.
Oh, sehr gut. Das heißt, es klingt ganz so, als wärst du in einem Haushalt groß geworden, der durchaus offen ist für dieses Medium. Kannst du das mal beschreiben, wie so die Beziehung vielleicht sogar deiner Eltern zu diesem Medium war?
Ja, ist halt schwierig. Mein Bruder, der hat da eigentlich so die ganze Vorarbeit geleistet.
Also
der
sehr gut.
Halt jetzt auch, der ist 91er Jahrgang, also nochmal ein bisschen älter als ich so. Und ich glaube, damals war ja halt auch die Debatte extrem präsent von eben Shooter machen gewalttätig und so weiter und so fort. Und meine Eltern haben sich da auch versucht zu informieren und zu schauen und waren an ganz vielen Vorträgen und so, weil sie dachten, oh Gott, was spielt unser Sohn? Und waren da dann schon auch offen, finde ich. Also ich finde, sie sind gut damit umgegangen, aber die Angst war halt schon da. Und ich glaube, meine Eltern haben sich halt aber auch wirklich interessiert. Also die sind auch da hingehockt und ich glaube, so eine der ersten Kernerinnerungen meiner Mutter war so das Wasser in Oblivion.
Ach Quatsch.
Doch, bis heute sagt sie, weißt du, ich habe das Wasser gesehen und ich dachte mir so, wow, Richtig gutes Wasser.
Oh, großartig. Ich habe das erst letztens in der Originalversion nachgeholt, deswegen habe ich es vor Augen. Ich kann es nachvollziehen. Ah. Ich kann es nachvollziehen.
Ja, ich habe mal ein Video angeschaut dazu, weil ich dann so dachte, oh, ich muss das jetzt auch irgendwie nachvollziehen können. Und ich glaube, das war für sie dann schon so der Moment, an dem sie so merkte, wow, das Teil kann was und ist auch immersiv. Mhm. Aber es war halt auch, glaube ich, unglaublich schwierig für meine Eltern, da irgendwie zu verstehen, wie okay ist das denn jetzt, wenn irgendwie in den Medien und eben auch an solchen, es in starken Anführungszeichen, Aufklärungsvorträgen es eben so hieß, nee, das macht dein Kind aggressiv und so weiter und so fort. Also
ja. Wie war das denn dann für die Eltern, als du, und jetzt hoffe ich, dass das zumindest stimmt, 2019 dein Studium gestartet hast für Game Design an der Zürcher Hochschule der Künste? Gab es da ein großes Tohuwabohu, ein oh Gott, was macht sie denn jetzt?
Nee. Also meine Eltern waren da unglaublich supportive und total richtig. 2019 und ZHDK ist alles perfekt, richtig dumm. Hast du super gemacht.
Gott sei Dank, ja.
Nee, also sie waren unglaublich supportive. Also grundsätzlich auch in meinem ganzen Werdegang. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Also sie haben mich immer ermutigt, auch in diese gestalterische Richtung zu gehen. Mhm. Ich durfte ganz viel so malen und Malkurse und Gestaltung und Grafik cool. Und alles. Eigentlich so erfahren, wurde da unglaublich gut gefördert von ihnen. Und auch Game Design haben sie voll und ganz unterstützt. Spielen auch bis heute immer noch eigentlich alles an, was ich mache.
Cool.
Playtesten und sind da voll dabei. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren.
Wahnsinn.
Also sie machen das unglaublich gut.
Das ist ja wunderbar.
Ich habe mich immer sehr gut unterstützt gefühlt.
Das ist ja wundervoll. Also Shoutout, falls Sie es gerade hören sollten. Ich sag's einfach mal, das ist ja großartig, klingt das. Ja, toll.
Ja, ich glaube, sie werden es ganz bestimmt hören.
Ja, ich hoffe es
doch. Sie sind ganz aufgeregt. Sie so, oh, Natascha nimmt heute ihren ersten Podcast auf.
Moment, also stimmt das jetzt wirklich? Also ist das jetzt ausgedacht oder stimmt das?
Nein, das ist so.
Moment, das ist dein erster Podcast?
Das ist mein erster Podcast, ja.
Das erfahre ich bei Minute 20 und ich habe vorhin, als wir uns hier eingeloggt haben, noch so nonchalant gesagt, du, werd nicht nervös, wenn hier ein Countdown runterläuft gleich. Und das war eigentlich ein Gag, aber um Gottes Willen.
Ich habe mich so schön gesehen gefühlt. Ich dachte so, ja, gut, ich bin jetzt nicht nervös. Gut.
Okay, perfekt. Ich frage mal kurz zwischen rein, wie geht's dir? Also ist das alles okay gerade?
Das ist alles total okay. Also
großartig.
Wie gesagt, ich spreche total gerne mit dir, Dom. Du machst das, du schaffst einen total schönen Safe Space.
Ach,
und
das ist ja lieb.
Ich finde das sehr angenehm.
Du, kann dir ja mal kurz erklären, ich dachte, du bist hier Medienprofi. Und bist du ja auf eine Weise auch, aber auch in Bezug auf Interviews. Und ich kam natürlich darauf, weil, wie gesagt, für die Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich geguckt, was gibt's denn da draußen schon so an Interviews mit dir? Teilweise auch auf Schweizerdeutsch. Ich hoffe, das ist jetzt korrekt.
Ja, Schweizerdeutsch.
Und da musste ich dann die englischen Untertitel bei manchen der Videos aktivieren, um da richtig durchzusteigen. Hochfaszinierend. Und ich entdeckte natürlich auch wie beschreibe ich die denn? Also Instagram Reels, in denen du im Grunde, das Wort, das ich immer im Kopf habe, ist Präsentation, aber es stimmt ja gar nicht. Also vielleicht so Vlog-artig den Menschen erklärst, ne, woran du gerade arbeitest und wie das alles so aussieht. Und das sieht so professionell und sympathisch aus. Da dachte ich mir, der easy, die hat ja jeden Tag hier irgendwie Kameras und Interviewtermine um sich herum.
Nein.
Ist ja gar kein Problem. Okay, alles klar. Sehr gut.
Es freut mich total und vielen Dank für das Lob.
Na klar.
Das freut mich mega, aber es ist für mich immer ein unglaublicher Kampf. Also ich mache schon gern diese Videos und so, aber ich bin immer unglaublich aufgeregt, auch wenn, ich meine, ich nehme das Zeug ja alleine zu Hause auf.
Ja.
Und ich bin trotzdem immer so, ich merke, meine Hände zittern so ein bisschen, die werden so ein bisschen feucht.
Krass.
Und ich bin dann so, was ist los? Aber ja,
aufregend.
Man gewöhnt sich.
Ja, wunderbar. Okay, dann können wir von hier aus doch mal dahin zurückspringen und zwar zu diesem biografischen Punkt. Jetzt haben wir gehört, okay, super supportive Elternhaus, fantastisch. Jetzt ist natürlich die andere Frage, wie kam denn in dir eigentlich dieser Wunsch hoch zu sagen, alles klar, ich gehe jetzt hier 2019 dann an die Uni und studiere Game Design. War das eine Idee, die für dich schon immer dann auf der Hand lag oder gab es noch, ich sag mal, Berufswege, die um dich konkurriert haben, wo du so dachtest, so, oh, das wird mir aber auch reizen.
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, ich hatte mal so ganz früh so in der Grundschule den ersten Moment, an dem ich dachte, ja doch, Game Design, das ist es.
Wow.
Und das ging dann so wieder ein bisschen weg. Ich habe ja dann Grafik, also ich wurde Grafikerin, so, ich habe diese Grundausbildung gemacht, aber in dem Prozess dann schon gemerkt, so dieser ganze Dienstleistungssektor finde ich unglaublich schwierig, mich darin zurechtzufinden und nicht dauernd wütend zu sein.
Darf ich kurz nachfragen, an welche Momente oder Erfahrungen denkst du da, wenn du das sagst? Weil mir fiele jetzt vieles ein, woran es liegen könnte, aber was war es konkret, wenn du das teilen willst?
Ich glaube, man muss da auch ein bisschen diversifizieren. Ich habe mit einigen, ich habe jetzt nicht sehr lange auf dem Beruf gearbeitet, muss man sagen. Ne? Ich habe gefreelanced dann später. Und das war weitgehend sehr oft sehr angenehm. Aber es gab dann schon vereinzelt so Auftragsmomente, in denen ich halt wieder das Gefühl habe, okay, für wen arbeite ich? Mhm. Und ich konnte mich dann oft auch mit der ganzen Brand Identity und mit dem, was dann eigentlich so ein Brand macht, mit wem sie zusammenarbeiten, wie sie mit mir umgehen, auch als weiblich gelesene Person, fand ich dann teilweise wirklich sehr schwierig. Ja, und ich glaube, das war für mich dann so der Punkt, an dem ich wusste, okay, das kann ich nicht ein Leben lang machen, auch wenn viele Momente an Grafikdesign und des ganzen Berufszweigs mir unglaublich gut gefallen, finde ich so, ja, nicht meins, so.
Das kann ich gut verstehen, ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig halt, ne? Und daraus dann, als ich eigentlich dann wie diesen Abschluss gemacht habe, war ich an dem Punkt, an dem ich mich entscheiden musste, mache ich jetzt Game Design oder Animation? Ich habe mich dann schlussendlich eigentlich sehr klar für Game Design entschieden. Und das zurückzuführen, schwierig. Also ich glaube, für mich war wie Game Design, mir war die Interaktivität unglaublich wichtig. Mhm. Also ich liebe Animation immer noch. Aber ich glaube, mir war einfach so diese Möglichkeit, etwas interaktiv zu gestalten, wichtig. Und ich glaube, ich sah wie mehr Potenzial im Medium Game als im Medium Animation. Also zumindest für mich. Also Und daher dann Game Design.
Das heißt, du bist auch reingestartet in dieses Studium dann schon mit dem Wunsch und auch der Hoffnung zu sagen, alles klar, wenn ich hier rauskomme, will ich auch wirklich Spieleentwicklung machen. Weil ich frage auch, ich hatte hier schon immer mal wieder Gäste in den letzten 5 Jahren, die haben einen ähnlichen Werdegang wie du, dass sie dann gesagt haben, so über Umwege dann quasi mehr oder weniger beim Game Design gelandet. Aber einfach mal gucken, ne? Einfach mal studieren und mal schauen, was dann hinten bei rauskommt. Bei dir klingt das etwas zielorientierter.
Ich glaube, für mich war schon klar, dass wenn ich das jetzt studiere, ich dann schon auch da arbeiten möchte. Also es hat sich dann schon rauskristallisiert, dass es also natürlich ganz klar auf Indie rausläuft und ich hatte auch nie die Ambition und ich glaube auch nicht, dass ich die plötzlich entwickeln werde an einem, ich glaube, Double A wäre mir auch schon zu groß, ehrlich gesagt, mitzuarbeiten. Und ja, das war für mich schon klar. Ich wusste nicht genau, in welcher Rolle. Ich wusste vermutlich Gestaltung, vermutlich Writing, aber das war dann das, was offen war, ja.
Warum vor allem gerne Indie? Auch da fallen mir wieder viele Gründe ein, sowas zu sagen, aber welche sind deine? Was reizt dich daran so an diesem, ich sage erstmal Etikett?
Also ich glaube zum einen schon eine Form von Unabhängigkeit,
ja, ja,
oder?
Ja,
also
ja.
Ich glaube besonders dadurch, dass wir halt nicht mit einem Publisher arbeiten,
ja,
auch,
ja.
Haben wir halt wie, wir können schalten und walten, wie wir möchten.
Ja.
Und das schätze ich sehr. Ich finde halt auch, ich mag es halt, in kleinen Teams zu arbeiten. Ich glaube, ich würde sagen, für mir fällt es schwer, glaube ich, in großen Teams zu funktionieren. Und ich glaube, es ist für mich, muss einfach auch ganz viel so zwischenmenschlich stimmen dann, dass das für mich dann geht. Und ich glaube, das schätze ich am Indie-Dasein schon sehr.
Mhm.
Und ich glaube halt schon auch die Innovation, die man sich halt durch diese Freiheit erlauben kann insgesamt. Ja, und ja, so.
Wir sind quasi fast schon in Sichtweite des Startpunkts für das Spiel Psychotic Bathtub, denn, wie ich nachgelesen habe, das ging ursprünglich aus deiner Bachelorarbeit hervor. Also da wären wir dann quasi am Ende deines Bachelorstudiums. Deswegen, ich schieb vorher aber noch eine Frage rein, weil mich das wahnsinnig neugierig macht. Ich war selbst noch nie in Zürich. Ich kenne die Universität oder die Hochschule nur von Bildern, die ich hier in Vorbereitung mir von außen mal angeguckt habe. Was mich mal brennend interessieren würde, zum einen, wie ist es denn, an der Züricher Hochschule der Künste zu studieren? Und zum anderen, was für eine Art Studentin warst du denn? Also warst du die Person, die dann in die Bibliothek geht und sagt, so Leute, oder ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht in deinem Studiengang, ob man da in der Bibliothek sitzt, ich habe keine Ahnung. Also ich sitze hier im Turm und mache hier meinen Kram und mache den richtig gut. Oder warst du die Person, die gesagt hat, alles klar, achso, jetzt hören deine Eltern zu, Moment, wie sage ich das? Morgen gibt's gratis Aperol zur Begrüßung in der Taverne, wie heißt die in Zürich, keine Ahnung, zum lustigen Stein.
Ja, genau.
Ich bin die Erste. Ich hab keine Ahnung. Wo auf diesem Spektrum würdest du dich denn da einordnen?
Ich glaube, ich war schon eher Team-Muster-Schülerin.
Ach toll,
so.
Ja.
Also ich glaube, ja, ich glaube, ich bin und war halt schon ein Streber. Ja. Das kann man nicht abstreiten. Also ich glaube, ich habe schon auch welche meiner besten Freunde jetzt während dem Studium kennengelernt. Aber ich glaube, wir waren da auch immer alle so ein bisschen auf einer Ebene. Was schön war, mit ähnlichen Zielen und halt meistens deckungsgleichen Werten so. Ja, und ich glaube, was man halt auch sagen muss, ich habe studiert, während dem Corona halt gerade alles überrollt hat, oder? Das heißt, ich war nicht so viel wirklich an der Uni selbst. Es war sehr viel über Zoom.
Ja, eigentlich. Ach du liebe Zeit.
Also das war halt ein bisschen schwierig. Also ich meine, inzwischen arbeite ich ja da, wo ich studiert habe. Ja. Deswegen kann ich es jetzt wie so erleben, was Schönes. Aber ich denke mir schon manchmal, wenn ich auch die Studis so erlebe, so, oh, das hätte ich auch gerne gehabt. Ich wäre auch gerne irgendwie da gewesen, aber
ach, schön.
Ist okay. Ja. Also.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu dieser Bachelorarbeit. Ich glaube, die große Frage unter anderem hier in diesem Gespräch ist, okay, wie überhaupt entstand die Idee zu diesem Spiel? Ich bin mir sicher, dass du diese Frage schon viele Male gehört und auch beantwortet hast. Ich habe aber extra in der Vorbereitung immer diese Stellen übersprungen, wo dann die Antwort stand, weil ich mir dachte, nein, das höre ich mir hier also persönlich an. Deswegen, ich habe keine Ahnung, das ist nicht mal gespielt. Ich weiß es nicht.
Hey, ja, es hat ganz unterschiedlich angefangen eigentlich. Also für mich war es bei der Bachelorarbeit wieder Punkt, also unterschiedliche Punkte. Zum einen war da gerade so diese ganze Open World und größer ist besser Welle unterwegs in der Szene. Und es ist nicht unbedingt vielleicht im Indie, aber trotzdem, mich hat das immer genervt, weil ich mich irgendwie nicht so wiedergefunden habe in diesen Welten.
Obwohl du Skyrim-Hardcore-Spielerin ja warst.
Ja,
ne?
Muss man sagen. Ne? Also das habe ich auch geschätzt, aber ich habe das Gefühl, es kam dann wenig raus, was bei mir ein ähnliches Gefühl ausgelöst hat wie Skyrim. Und ich war meistens eher wütend. Und ich glaube, dann kam wie so der erste Punkt, an dem ich dachte, okay, ich mache etwas möglichst Kleines. Und dann kam eben der Punkt mit diesem Badezimmer. Das war einfach irgendwie mal so da. Ich wollte einfach mal so dieser Schauplatz, Badezimmer irgendwie verarbeiten als Game.
Also Moment, wenn ich da kurz einhalten darf, Badezimmer, einfach jetzt erstmal nur Badezimmer oder war da auch schon diese, und du hast es in einem Interview so wunderschön formuliert, das möchte ich nochmal mit aufnehmen, oder schon mit dieser Rahmung einer, und da zitiere ich dich, künstlerischen Simulation einer Psychose. Also war das da von Anfang an schon ein Thema oder ging es wirklich nur ums Badezimmer?
Nee, ich glaube, ich mochte das Badezimmer gerne, weil das so ein Melting Pot ist. Oder für mich persönlich zum einen, also ich habe in Badezimmern unglaublich schöne Momente erlebt, aber halt einfach auch sehr traurige Momente so. Und ich glaube, sobald man das halt auftut und mal eine Recherche dazu macht, merkt man halt auch, zum einen verbinden wir mit Badezimmern so, ich mache was für mich, ich bade, ich mache eine Gesichtsmaske, was auch immer, ich mache die Haare, bla bla bla. Aber gleichzeitig haben wir in der Popkultur ja halt auch total diese Prägung mit gerade der Badewanne als Ort für Suizid unter anderem. Also wo ich finde, da treffen so zwei Extreme aufeinander, was ich an dem Ort an sich schätze. Und das war eigentlich so der Ursprung mit Badezimmer als Schauplatz. Und dann die Psychose so, also jetzt in Anführungszeichen die Psychose, kam eigentlich mit rein, als es mir darum ging, eigentlich Serious Games oder Awareness Games ein bisschen neu zu verhandeln, weil ich zu dem Zeitpunkt halt einige Sachen angespielt habe und oft das Gefühl habe oder hatte, dass sie mich unglaublich hoffnungslos zurücklassen. Wenn es so um die Verhandlungen ging von eben beispielsweise Depression, ist ja so dieses wiederkehrende Thema, was gerne verhandelt wird. Was ich auch gut finde, finde ich wichtig. Aber ich habe mich dann oft extrem alleine und nicht gesehen gefühlt, auf eine Art. Oder halt auch die Verhandlungen von wie Horrorspiele beispielsweise eben mit psychischen Erkrankungen umgehen und so. Und das halt immer so antagonisiert wird, waren für mich alles Themen, die wie sehr präsent waren in dem Moment. Und dann dachte ich, ich würde gerne etwas dazu entwickeln, was halt wie das Tabu bricht oder aufbricht, beziehungsweise einfach mal eine Grundlage schafft, mit der man darüber sprechen kann. Also oder über die man dann über ein sehr schwieriges Thema sprechen kann, ohne dass halt direkt wieder alle Stigmata und Tabus in Kraft treten, auf eine Art. Daher so das Neuverhandeln von Awareness. Das sind ein bisschen viele Worte für wenig gesagt, aber
ich finde, das sind genau die richtigen Worte. Ich kann das nämlich sehr gut nachvollziehen. Da können wir uns die Hand quasi durch den Bildschirm geben, denn ich habe eine ganz ähnliche Perspektive auf dieses Thema und auch ähnliche Beobachtungen gemacht. Ich habe selbst eine große Faszination für diese Frage, wie verhandelt das Medium denn eben diese Themen mentale Erkrankungen, in welcher Form auch immer, oder auch mentale Gesundheit in ihren Welten, und bin da ähnlich wie du auch aus so einer Beschäftigung mit den Spielen heraus immer wieder bei Titeln gelandet, die mich also im Grunde entweder traurig oder niedergeschlagen oder einsam fühlend zurückgelassen haben. Ich habe da an Spiele sofort gedacht, jetzt auch während ich dir nochmal zugehört habe, Franbo zum Beispiel, vor vielen, vielen Jahren erschienen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ein Point-and-Click-Adventure, das sich dreht um Missbrauch von Medikamenten im Grunde, Schizophrenie spielt da eine Rolle. Das zieht seine Faszination aus dieser vermeintlichen Parallelwelt, in denen man halluziniert, wenn man Medikamente falsch dosiert. Das ist jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung. Es gibt dieses Neverending Nightmares, auch recht bekannt, hat ein Indie-Dev, ein Solo-Entwickler, seine eigenen Depressionen nach einem kommerziellen Fehlschlag verarbeitet in einem Spiel, faszinierend zu spielen, aber eben auch eine Spielerfahrung, wo du rausgehst und denkst, holy shit, ich fühle mich wesentlich schlechter als vorher, was ja erstmal nicht verkehrt ist. Ne? Auch da sind wir, glaube ich, einer Meinung, aber manchmal, und da komme ich jetzt langsam auf eine Frage für dich zu, manchmal habe ich in mir ein ganz großes Verlangen, gerade wenn ich vielleicht auch persönlich an einem Punkt bin, wo ich psychisch einfach nicht ganz oben auf bin und sage, okay, heute ist einer dieser Tage oder morgen. Momentan ist eine dieser Phasen, da fühle ich mich wirklich niedergeschlagen. Symptome einer Depression sind da und jetzt möchte ich, und das ist was, wo ich jetzt neugierig gleich bin, ob du das auch kennst, jetzt möchte ich eine Spielerfahrung, die zum einen diese Gefühle, die ich gerade habe, anerkennt, also ein Spiel über Depression, über diese Tiefpunkte, aber dann mir mehr gibt als diesen Spiegel, den es mir vorhält und sagt, ja, guck mal, ist richtig scheiße gerade, ne? Also ich wünsche mir so ein Spiel, das dann sagt, guck mal hier, ich weiß ganz genau, wie du dich gerade fühlen musst und jetzt erzähle ich dir eine Geschichte, die dich auf irgendeine Weise ermutigt, die dir irgendwas mitgibt, wo du sagst, guck mal, schön, dass du mir das gesagt hast. Und das ist was, wonach ich gesucht habe, immer wieder. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich so fasziniert von deinem und eurem Spiel bin. Und die Frage, die ich da jetzt anschließe an dieses kleine Referat ist, hast du denn, wenn du das denn so weit teilen möchtest, selber auch irgendwelche autobiografischen Bezüge zu diesem Spiel, das ihr da macht? Oder kommt das wirklich aus dieser Beobachterin-Rolle heraus, dass du gesagt hast, alles klar, du stellst, wie ich eben auch beschrieben habe, fest, es gibt Spiele, die decken einen Teil dieses Themas ab, nämlich vor allem diese Gruselwelten, die Schauerwelten, die schlimmen Erfahrungen. Aber es fehlen die Spiele, die diesen Ausgang bieten oder zumindest ein Fenster öffnen und sagen, guck mal, die Welt hat auch die bunten Momente.
Ja, da knüpfe ich gerne an. Also zum einen, ich bin total einverstanden mit dem, was du anführst. Und ja, dieses Verlangen habe ich total auch. Also so, ich habe das bisher aber meistens eben eher wie in Büchern gefunden. Also so beispielsweise Die Welt im Rücken. Oder von Joachim Meyerhoff habe ich gerade kürzlich den neuesten Teil, ach, wie heißt das? Alle Toten fliegen hoch oder irgendwie, man kann auch in die Höhe fallen, gehört. Und ich glaube, die haben mir das gegeben. Und das waren für mich halt auch so diese Kerninspirationen, die dann zu Psychotic geführt haben und zum autobiografischen, also Psychotic ist halt unglaublich fiktionalisiert, nicht? Es stellt jetzt halt auch nicht irgendwie die Psychose dar. Es ist ein Mischmasch. Es hat ganz viele Sachen drin. Autobiografisch, also ich greife halt Momente auf, die ich halt wie kenne. Aber ich selbst habe jetzt keine Psychose. Ich habe eine Angststörung und leicht depressive Verstimmungen. Also habe ich wie da den Einblick. Aber sonst eben, da arbeiten wir wie mit Interviews oder Betroffenen zusammen. In meiner nächsten Familie habe ich halt Angehörige, die unter psychoseähnlichen Zuständen gelitten haben oder teilweise leiden. Also war ich wie so ein bisschen dran und habe da halt diesen Austausch gehabt, ganz, also zu Beginn, als ich angefangen habe mit der Bachelorarbeit. Genau, aber inzwischen muss man sagen, was Psychotic erzählt, ist so fiktionalisiert und zusammengedrängt, dass man da jetzt auch zum Beispiel nie von einem Therapiespiegel oder so reden könnte. Also ich würde jetzt niemandem raten, der gerade schon nur eine leicht depressive Verstimmung hat, Psychotic zu spielen, weil ich wie finde, es kann ziemlich hitten, so. Und ich möchte halt nicht, dass jemand das Spiel spielt und sich danach schlechter fühlt. Weil ich kann halt nicht garantieren, dass man sich danach gesehen und okay fühlt.
Ja,
also.
Ja, voll gut, dass du das ansprichst. Das ist, glaube ich, was, was man nochmal unterstreichen kann, weil manche Spiele, die auch schon vor langer Zeit erschienen sind, sich manchmal präsentieren als dieser Titel, den musst du spielen, wenn du, wenn es dir nicht gut geht, dann geht es dir besser. Oder drück das mal anderen Familienmitgliedern in die Hand, damit die verstehen, wie du dich fühlst. Das kann funktionieren, aber ich finde das auch immer hochriskant, weil du weißt nie, was dann wirklich in den Köpfen der Menschen passiert. Ja. Deswegen auch von mir nochmal der Verweis, Spiele dieser Art und auch wie ihr es macht, die sind in erster Linie Kunst. Und das bedeutet, da kann alles passieren. Es kann dir was mitgeben und sagen, guck mal hier, ne, eine neue Perspektive für dich oder hier, du bist gesehen. Es kann aber auch dich niederschmettern und auf den Boden drücken und sagen, so, und das trägst du jetzt eine Weile mit dir rum. Und ich glaube, damit fährt man ganz gut so als Hinweis nochmal an da draußen. Es ist Kunst. Und wer weiß, was passiert, das weiß man erst, bis man mit dem Ding interagieren.
Ja, und ich glaube, da ist es für uns halt einfach auch unglaublich wichtig, dass wir immer wieder darauf verweisen, einfach Disclaimer bitte ganz sorgfältig durchlesen. Wir versuchen sie auch immer besser zu gestalten, besser zu schreiben und klarer zu machen. Aber da merken wir schon auch an Festivals teilweise, es ist einfach wichtig, dass die Leute das richtig und auch ernst nehmen. Ja, also wie du sagst, es ist wichtig, dass man da auch auf sich hört und merkt, wenn das gerade zu viel ist, ist es okay, einfach aufzuhören oder zu sagen, nein, heute nicht. Also
ich verstehe total gut die Motivation nennen, tatsächlich ja plural, was da alles reingelaufen ist, dass du gesagt hast, alles klar, das wird jetzt meine Bachelorarbeit. Was ich mich jetzt frage ist, wie geschah denn dann dieser Sprung und vor allem auch warum zu sagen, alles klar, das Ding jetzt hier ist nicht mehr nur meine Bachelorarbeit, sondern im Grunde der Kern eines zumindest semi-kommerziellen Spiels. Semi-kommerziell sage ich deswegen, kurz zur Erklärung für die Leute da draußen, ich weiß nicht mehr, ob man das so beschreiben kann, aber ich habe in einem Interview mit dir gehört und gelesen, dass später dann irgendwann mal 50% der Einnahmen gespendet werden sollen, ne? An Vereine und wohltätige Zwecke, die sich um diese Themen eben drehen, und deswegen bezeichne ich es einfach mal als semi-kommerziell, aber wie passierte dieser Sprung, zu sagen, alles klar, wir machen da jetzt wirklich so ein Spiel draus?
Der geschah eigentlich recht plötzlich und gleichzeitig so ein bisschen schleichend. Ich habe eigentlich direkt nach dem Studium Psychotic einfach mal eingereicht für so ein Förderprogramm bei Pro Helvetia, die unterstützen Games. Und ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Ich dachte mal, ja, ich schau mal, vielleicht klappt ja was. Und in der Zwischenzeit habe ich eigentlich einfach gefreelanced. Und dann kam halt plötzlich so dieser Bescheid, ja, hier, viel Spaß, du wirst gefördert. Und dann war ich so, oh verdammt, jetzt geht's weiter. Ich habe mich schon gefreut, es war ein unglaublich tolles Gefühl, aber ich habe nicht damit gerechnet. Und ich habe mich halt dann gleichzeitig noch auch für so eine Delegation der Schweizer Gameszene beworben, die an die GDC ging 2023. Und auch da halt einfach gedacht, ja komm, ich reiche einfach mal ein. Und dann hat das halt auch geklappt.
Mein Gott.
Und das war, es klingt jetzt so, ja, ich bin sehr froh und ich fühle mich unglaublich überprivilegiert, wenn ich das so erzählen kann. Aber damit habe ich halt einfach nicht gerechnet.
Ja,
und das war dann wie so eine Überhäufung von guten Sachen, die mir und dann halt auch dem Team mega Auftrieb gegeben haben. Und dadurch konnten wir dann wie weitermachen eigentlich.
Ich habe zwar in der Vergangenheit immer mal wieder als Entwicklerteams aus der Schweiz hier zu Gast gehabt, aber ich muss gestehen, einen wirklichen Einblick in die Schweizer Förderlandschaft habe ich nicht. Und deswegen mal ganz kurz so neugierig zwischen reingefragt, auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, diese Pro Helvetia-Förderung, ist das zum Beispiel gebunden dann auch an eine teilweise Rückzahlung später von dem, was man da an Geld, und kannst du sagen, wie viel Geld du dann da bekommen hast? Also ist das eine wirklich große und wichtige Grundlagenförderung oder ist das so ein ermutigendes Schulterklopfen von der Schweiz, die sagt, alles klar, Natascha, mach mal, hier sind ein paar Gulden.
Ja, man muss, wie formulierte man das jetzt am besten? Also vielleicht einfach um knallhart für Fakten oder Zahlen zu präsentieren. Also für die erste Förderstufe haben wir 20.000 Franken gekriegt. Dann gibt es die nächste Förderstufe, bei der kriegt man 50.000 für die Produktion. Und dann kann man für die Postproduktion nochmal 20.000 kriegen. So, und man ist dann ungefähr bei eben diesen 90.000 Franken insgesamt. Aber dazu muss man halt immer diese Milestones abliefern und sich immer wieder neu bewerben. Und das ist jetzt nicht an ein Zurückzahlen oder so gebunden. Man kriegt dieses Geld, was sehr cool ist. Es wird dann auch geschaut, dass das Ganze in der Altersvorsorge und so abgedeckt wird. Das ist cool, das ist schön. Gleichzeitig muss man halt sagen, 90.000 ist jetzt für eine mehrjährige Entwicklung und mehrere Leute nicht wirklich viel.
Ja, ich habe gerade mal kurz meinen Internetzugang strapaziert und gegoogelt, was sind 90.000 Franken in Euro? Es stellt sich heraus, 96.449,58 €.
Ja.
Nur damit man damit alle Anwesenden hier verstehen. Okay, ja. Spannend. Alles klar. Und das, also das muss man auch erstmal verarbeiten. Also quasi aus so einer, ich mache einfach mal Bewerbung heraus, gleich doppelt sozusagen Zusagen bekommen, Fördergeld und GDC-Ausflug. Und dann hast du ja auch ein Team um dich herum versammelt. Und ich glaube, es sind noch zwei andere Mitstreiter, die mit dir zusammenarbeiten. Oder vergesse ich, übersehe ich da wen? Sind es noch mehr?
Nee, wir sind so ein bisschen fluid, würde ich mal sagen. Also zum einen, niemand von uns arbeitet 100% an Psychotic. Also wir sind alle entweder noch teilweise jetzt wieder im Studium, arbeiten teilweise fast, nein, eigentlich 100% und daneben geschieht Psychotic. Also inzwischen sind wir mein Programmierer, Martin Hodler, aka Dinu, der arbeitet auch bei Air Console, hat meinen schrecklichen Code gefixt. Er lief, aber er war schrecklich. Dann zwei Musiker, Esteban Marena und Jonas Roulet. Die haben beide mit mir an derselben Uni studiert und haben dann seither dann eigentlich auch die Musik und das Sounddesign für Psychotic gemacht. Dann meine Schwester Tatjana Seven hat sehr lange das Community Management geführt. Das wurde dann, ja, das war mega schön und auch richtig gut für uns gekocht an allen Festivals. Tatjana hat da wirklich uns voll gut versorgt. inzwischen macht das aber Aaron Eckenberger, also nicht mehr das Kochen, das machen wir jetzt alle, aber das Community Management und halt unser ganzer Webseitenauftritt und so übernimmt eigentlich inzwischen eher, genau.
Spannend und ich habe ja auch tatsächlich gelesen, du arbeitest ja an der Uni jetzt auch, ne, wo du studiert hast, kann ich mir jetzt diesen Tag so im Querschnitt vorstellen, also ist dann wirklich so, weiß ich nicht, tagsüber Lehre und abends dann, sobald die Sonne untergeht, setzt du dich wieder an Psychotic Beth Tab oder wie strukturierst du das?
Das ist schon ziemlich so,
wow.
Es ist jetzt nicht so, dass ich halt beispielsweise jeden Tag an der Uni bin, manchmal kann ich auch einen ganzen Tag an Psychotic arbeiten, ja. Aber man muss schon sagen, die Arbeit verschiebt sich in den Abend oder halt oft auch einfach aufs Wochenende. Was jetzt über längere Zeit nicht empfehlenswert ist. Also ich merke es auch, dass es bei mir langsam so anfängt, so also es hinterlässt halt schon Spuren und ich glaube, jetzt nochmal irgendwie 2 Jahre so würde ich nicht machen wollen.
Wow.
Aber gleichzeitig, es ist einfach auch ein Privileg, so arbeiten zu können. Ja. Ich meine, ich kann mir halt dadurch, dass wir nicht eben, wie gesagt, an einen Publisher gebunden sind oder eben ich wie auch eine Festanstellung habe, vieles erlauben und aussuchen und überarbeiten, wie ich mag. Und habe dann trotzdem nicht diesen Druck von, okay, und in 2 Monaten musst du jetzt releasen, beispielsweise.
Ich habe jetzt so im Vorbeigehen oft jetzt schon gehört, wie viele Vorteile du darin siehst, nicht mit einem Publisher zusammen zu arbeiten, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann von dem, was ich jetzt selber schon gelernt habe über diese Beziehung. Nichtsdestotrotz frage ich mich und dich mal, gab es denn trotzdem mal eine Phase, wo du gesagt hast, du, ne, wir packen ja mal ein Büchlein zusammen, ne, und gehen einfach mal hin zu den Leuten und sagen, was hättet ihr denn theoretisch Interesse? Gab es diese Phase oder hast du das immer ausgeschlossen?
Ja, es war halt ein bisschen schwierig, weil ich war immer sehr anti-Publisher.
Ja.
Aber man wird halt dann auch in diesen ganzen Förderprogrammen, und das verstehe ich auch, und ich möchte auch nicht, ich finde, jeder oder jede oder jedes Studio, die sich dafür entscheiden, mit einem Publisher zusammenzuarbeiten, das ist total okay. Ja. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie nein, mach das nicht. Also für alle das, was am besten funktioniert, aber ich glaube, für uns war das halt nicht der richtige Weg. Aber zwangsläufig kam es halt schon dazu, dass ich dann halt ein paar Decks verschickt habe und ein paar Meetings hatte so. Und die waren jetzt nicht irgendwie alle schrecklich oder schlimm. Aber es gab halt schon Momente, bei denen ich so gemerkt habe, okay, ich sag nur den Titel des Projekts und ich habe verloren.
Ja, das dachte ich mir nämlich. Darauf wollte ich nämlich hinaus, auch ein bisschen, ob du diese Erfahrung machen musstest. Weil das ist ja ein Spiel, das ja nicht nur ungewöhnlich in der Anlage ist, sondern, wenn ich jetzt versuche, das mit Publisher-Augen zu sehen, auch nicht so attraktiv erscheint. Und da konnte ich mir fast schon vorstellen, dass dann da so eine Welle der Ablehnung auch wegen des Themas alleine dir entgegenschlägt. Und ich hatte fast gehofft, dass ich mich da irre, aber offenbar nicht.
Nein, das hatten wir leider tatsächlich. Also einige Male. Oder dann hieß es, ja doch, wir können es uns so schon vorstellen, und dann kam halt aber dann nur unter der Bedingung das.
Ja, ja.
Und ich meine eben, dazu kommt dann noch, dass wir spenden möchten, was halt auch nicht unbedingt das war, was sich viele Publisher gewünscht haben in dem Zusammenhang. Also hatten wir eigentlich wie so zwei Voraussetzungen, also zum einen das Thema und zum anderen dann eben der Spendenbetrag, der dann abgeschreckt hat. Was ich glaube ich auch gut finde, auf eine Art. Ich glaube, wir hätten nicht mit jemandem zusammenarbeiten können, der die oder ja, die das halt wie nicht sehen oder den Wert darin nicht sehen, das zu verhandeln oder so dann damit umzugehen.
Ja.
Also.
Ja, cool. Ja, ein ganz großer Aspekt des Spiels, wir haben es auch vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ist die Zusammenarbeit mit Betroffenen, die an diesem Thema noch etwas näher dran sind. Da fragte ich mich die ganze Zeit und jetzt habe ich ja die Gelegenheit, jetzt frage ich dich mal, wie sieht das eigentlich aus? Also zum einen, wie kommt ihr zu diesen Menschen, die diesen Bezug zu dem zu den Themen, eigentlich ja im Plural, eures Spiels haben? Also wie sieht dieser Austausch aus? Und dann auch, wie baut ihr dann dieses Feedback und die Erlebnisse und die Geschichten dieser Menschen in euer Spiel ein? Das stelle ich mir wahnsinnig fordernd vor und auch kompliziert.
Ja, also es ist nicht immer total einfach. Also angefangen hat es eigentlich einfach mit meinem nächsten Umfeld. Da muss man aber auch sagen, da hat jetzt niemand irgendwie eine ganz klare Diagnose gekriegt. Das ist halt wie auch schwierig, da eine Diagnose auszustellen. Ne? Dann kam eigentlich so diese ganze Recherchephase, in der ich mich viel in Literatur und auch Interviews und ganz vielen Erklärvideos bewegt habe, bei denen ich oft so das Gefühl hatte, okay, nein, nein, ich habe das Gefühl, so kann ich nicht arbeiten. Ich brauche irgendwie eher wirklich Leute, die darüber reden möchten auch. Und da gab es dann wie unterschiedliche Anlaufstellen. Also es gibt da wie unter anderem Gruppierungen von Menschen, die auch jetzt hier in der Schweiz beispielsweise so Aufklärungsarbeit leisten, die teilweise selbst betroffen sind oder Angehörige haben in dem Zusammenhang. Und da ist eigentlich der Austausch dann sehr gemischt. Geht eben von Betroffenen selbst über Angehörige und das wurde dann immer so ein bisschen weitergegeben und dadurch ist jetzt da unser, ich würde sagen jetzt nicht massiv großes, aber ich würde sagen überschaubares Netzwerk gewachsen, so. Und das sind Sachen, das sind Leute, die sind seit Tag 1 wie dabei und schauen immer wieder rein oder geben Feedback zu Texten. Also im Sinne von, mich erreichen dann Texte oder eben Interviews so, die geführt werden. Ich fiktionalisiere die, schreibe etwas daraus, schicke die zurück und nehme dann die Meldung entgegen. So.
Ach, das ist ja faszinierend. Also wenn ich da kurz einhaken darf, dass du quasi nochmal zurückfeedbackst. Ich hätte jetzt gedacht, die erzählen ihre Geschichten. Du sagst dann, ey, vielen Dank, wir behandeln das vertraulich und anonym und fiktionalisieren das, damit das irgendwie ins Spiel passt. Aber dass es dann offenbar nochmal diesen Schritt gibt, dass du sagst, so Leute, das habe ich draus gemacht, schaut euch das mal an. Das hätte ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es ist halt schon irgendwie wichtig, das zurückzuspiegeln. Ja. Oder zumindest, ich meine, es ist dann eh meistens so ein Durcheinander an Sachen.
Ja.
Also ich glaube, niemand kann jetzt da hingehen und sagen, ah ja, genau, das war ich.
Ja, ja, ja.
Oh, okay, vielleicht an ein paar wenigen Stellen lässt sich das irgendwie schon zurückverfolgen. Aber ich glaube, dafür muss man wie dann wirklich da sein. Und ich glaube, viele der Momente treffen auch auf einige Leute zu, so. Was, glaube ich, aber auch wie die Stärke des Ganzen ausmacht. Auf eine Art. Aber ja, ich glaube, für mich war das halt wie wichtig, das zurückzuspiegeln und zu sehen. Ich muss vielleicht framen. Es ging nie darum, irgendwie eine Simulation zu machen oder irgendwie eine naturalistische Abbildung davon, wie es ist, mit einer Psychose zu leben, um das ganz klar zu machen, sondern eher so ein Moment, der ein Einstiegspunkt sein kann in solche Gedankenmuster, in solche Gefühle und das halt wie erlebbar zu machen. Und ich glaube, da ist es halt auch schwierig, sich auf diesem Grat zu bewegen, ohne zu sehr vielleicht teilweise in Klischees zu stürzen. Oder halt irgendwie Sachen zu sehr zu verzerren oder zu wenig zu verzerren. Ich glaube, so ein bisschen das war immer so dieser Austausch.
Also es klingt nach einer wahnsinnigen intensiven Art der Spielentwicklung, auch gerade wegen des Themas des Spiels. Ist es denn aber auch eine Spielentwicklung, von der du sagen würdest, das macht dir Spaß im klassischen Sinne? Es fällt mir schwer, mir das vorzustellen, weil, wie gesagt, die Themen und ja auch die Präsentation des Spiels ist eine, wo du davor sitzt und denkst so, alles klar, das wird jetzt hier eine intensive Nummer, aber wie ist es denn daran, dann zu arbeiten? Also hat man da Spaß dabei?
Ich finde schon. Ja. Also es gibt schon Momente, bei denen, es gab so bestimmte Stränge, die ich geschrieben habe, bei denen ich so merke, das ist mir zu dunkel. Und die habe ich dann auch nicht mit reingenommen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich schon Probleme habe, damit zu arbeiten, möchte ich wie das nicht nicht zum einen, ich möchte mich selber nicht nochmal damit auseinandersetzen.
Ja, ja.
Weil es dann, glaube ich, auch für mich nicht so gut war.
Kannst du diese Grenzen benennen,
ja?
Wo du sagst, so, da gehen wir nicht drüber?
Ich habe mal eine Szene geschrieben, bei der es halt, das war so die hieß die Drown Scene.
Ah.
Da ging es eigentlich darum, dass man sich wie im sehr übertragenen Sinne ertränkt.
Ja, ja.
Und es wurde dann aber auch aufgelöst und man taucht auf und man kann sich gar nicht ertränken,
ja,
in dem Sinne. Aber so der ganze Prozess dahin,
ja,
war für mich dann schon sehr, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es war für mich sehr schmerzhaft, das zu schreiben,
ja,
auf eine,
ja,
Art.
Ja.
Und es war eigentlich auch komplett produziert, war auch drin.
Boah.
Und ich fand's dann, und ich hatte eigentlich auch das Okay, das zu veröffentlichen.
Mhm.
Aber ich fand's dann trotzdem zu hart.
Krass,
also,
ja,
auch für mich.
Ja.
Und da habe ich dann die Grenze gezogen und gesagt, auch wenn es aufgelöst wird, ich fand den Prozess dahin nicht schön.
Mhm.
Oder für mich zu hart. Darum wurde das dann auch gestrichen.
Mhm. Krass, spricht dir aber auch, finde ich, sehr für dich, dass du dann trotz des Geldes und der Zeit, die da schon reingeflossen ist in die Produktion, am Ende sagst, nee, kann ich nicht, möchte ich nicht.
Ja, ich glaube, es ist schon auch eher wieder ein Privileg, ne? Also ich kann mir das halt wie erlauben.
Beides,
also,
ne? Aber also, nur wenn man es, ja, hat, muss man es ja auch umsetzen, finde ich. Also ne, Privileg, aber auch die Schuspe, das durchzuziehen, finde ich krass.
Das ist lieb. Ich danke dir.
Lass das Lob doch einfach zu.
Nein, ich habe gerade Danke gesagt.
Ich weiß. Nee, genau. Ja, jetzt habe ich dich auch noch unnötigerweise unterbrochen, um danach zu fragen. Nee. Hast du noch den roten Faden im Kopf, was du sagen wolltest? Andererseits sagtest du?
Ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube, davor war die Frage ja, ob es Spaß,
ja,
macht.
Ja.
Und ich finde, es macht Spaß. Es macht sehr oft Spaß.
Ja.
Weil eben, ich finde, Psychotic ist an sich nicht nur ein dunkles Game.
Mhm.
Wir haben sehr viele, würde ich behaupten, zwar sehr dunkle, aber auch humorvolle Momente drin. Und ich glaube, das ist halt wie auch das, was ich aus dem Thema grundsätzlich mit rausnehmen kann. Also es ist unglaublich schwierig, natürlich mit Humor zu arbeiten da. Aber es ist halt nicht alles nur dunkel, schrecklich und schlimm. Und manchmal sind Sachen in dem Moment halt einfach nur dunkel, schrecklich und schlimm. Aber Retroperspektiv, es gab es auch einige Male in den Interviews, wenn die Leute davon erzählt haben, wie etwas war,
mhm,
dass sie dann ganz fest lachen mussten.
Mhm. Ja.
Weil manchmal einfach Momente unglaublich absurd sind.
Ja. Ja.
Auch wenn es nur so ein Stressgelächter ist.
Ja. Ja.
Geht es, löst das irgendwie. Es macht es zum einen wie erträglich und auch zugänglich, oder?
Mhm. Mhm.
Es ist nicht nur so, ja, und jetzt müssen wir alle weinen, weil ich habe das erlebt.
Mhm.
Sondern ich habe das erlebt, es war nicht schön. Es war vielleicht einer der dunkelsten Momente in meinem Leben. Aber trotzdem sehe ich irgendwie das eine kleine Licht drin, was mich irgendwie trotzdem zum Lachen bringt, weil das irgendwie so seltsam oder, ja, lustig war einfach.
Ja, ja. Der Abstand oft auch, habe ich Selbsterfahrungen so gemacht, wenn du ein bisschen zeitlichen Abstand auch zu diesen Erlebnissen von dir selbst gebracht hast und das dann nacherzählst, dann merkst du auch manchmal, also wie du in diesen Momenten damals dann nur die eine Seite gesehen hast, aber nicht das Ganze drumherum und dann darüber auch, mhm, schmunzeln musst, einfach in der Nacherzählung, mhm, und denkst so, mein Gott, also warum hast du dich denn nur auf diese eine Sache so sehr konzentriert? Man weiß warum, aber durch den Abstand kann man das erst so richtig verstehen. Ja,
ja, mega.
Ja.
Mega.
Wie schafft man bei so einem Spiel irgendwann den Abschluss als Entwicklerin und dann zu sagen, alles klar, wir hören jetzt auf? Weil eigentlich kann man ja, wenn man so möchte, unendlich viele Geschichten da einfließen lassen und sagen, guck mal, das kann man auch noch erzählen. Wie macht man das? Setzt du dir da selber jetzt eine Deadline irgendwann und sagst so, bis dahin und nichts mehr? Oder wie machst du das?
Ja, hey, frag mich das, wenn wir es veröffentlicht haben, dann
kann
ich dir ganz genau,
ja,
beantworten. Ich glaube, im Moment ist es für mich noch schwierig, weil ich bin gerade jetzt, ich hatte gerade gestern ein Meeting, an dem es genau darum wieder ging, wie viel machen wir jetzt rein? Und ich habe jetzt angefangen, so eine DLC-Liste zu machen.
Mhm,
und ich möchte nicht sagen, dass es jemals ein DLC gibt, aber ich kann damit wie Sachen auf die Seite schieben, weil ich so denke, ah, es wäre schön, eine,
ja,
Handyszene zu haben.
Ja.
Ah, es wäre schön, das und das noch zu haben. Und dann merke ich so, okay, ich könnte noch 2000 weitere Pfade.
Mhm.
Pfade? Pfade?
Mhm.
Ja,
Pfaderricht.
Ja, machen wir einfach mal Pfade, ne? zu schreiben und ja, es ist schwierig. Ich finde es unglaublich schwierig. Wir haben schon jetzt einen Rahmen definiert, der gemacht wird. Obwohl ich immer wieder komme und sage, ja komm, wir machen jetzt doch noch, ja und hier vielleicht,
mhm,
machen wir vielleicht doch nochmal 5 Enden mit rein. Es ist halt manchmal schwierig, weil man setzt sich halt wie ein Ziel. Oder ich setze wie die Überthemen, erarbeite die Szenen, schreibe das Ganze. Und im Schreibprozess selbst merke ich dann teilweise, okay, aber eigentlich wäre es jetzt total wichtig, noch in diese Richtung zu gehen oder diese Entscheidung zu ermöglichen. Und dadurch, dass halt alles so multilinear aufgebaut ist, bringt so eine kleine Entscheidung vielleicht dann wieder 20 weitere Storybeats und halt weitere Entscheidungen mit rein. Es ist schwierig.
Mhm. Was mich auch noch brennend interessieren würde, bevor wir so auf der Zielgeraden unseres Gesprächs einbiegen, es gab jetzt schon mehrere Gelegenheiten, dass viele, viele Menschen euer Spiel ausprobiert haben. Ich habe selber erzählt, vor Monaten, zu welchem Anlass auch immer, habe ich diese Demo gespielt, auf den Messen im Plural selbst, wo ihr jetzt schon vertreten wart. Was sind denn so die Feedbacks gewesen, wo du dann dir das angehört und durchgelesen hast und gesagt hast, ach je, ja, da müssen wir nochmal ran. Weil bisher mein Eindruck ist, dass die Menschen, die darüber erzählen, komplett begeistert sind, angetan sind. Ich gehöre selbst auch dazu. Ich bin da super neugierig darauf, wie es dann ist, wenn es wirklich dann erschienen ist und man das komplett dann mal so spielen und erleben kann. Aber ich stelle mir auch vor, es gibt doch bestimmt auch Arten des Feedbacks, die euch nahelegen, hey, mach doch mal dieses oder jenes anders. Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
Wir hatten erstaunlicherweise noch kein einziges Mal irgendwie das thematisch etwas hinterfragt wurde, sondern wenn, dann eher mechanisch. Also im Sinne von, wir haben Momente im Spiel, da spielt sich wie eine Animation von Text ab. Und das ging dann manchen Leuten zu schnell oder zu langsam. Und das ist wie so ein wiederkehrendes Feedback, was wir kriegen. Und das sind wir auch gerade am Bearbeiten. Genau, wir werden dann auch mit einer Skip-Funktion arbeiten. Also wenn solche Sachen wie angesprochen wurden, dann waren sie eigentlich immer auf dieser Ebene so. Inhaltlich, ich suche, aber ich habe ja auch gerade meine Liste offen, aber da haben wir eigentlich wirklich diese Anmerkungen nicht. Also ich glaube, wenn, dann gab es wie eine kleine Disclaimer-Meldung. Ich weiß jetzt nicht, wie fest ich da jetzt spoilern soll. Ich mache es jetzt einfach mal, du kannst ja rausschneiden dann sonst. Dass wir da wie so den Input gekriegt haben, dass wir doch klarstellen sollen, dass es um den, also die Verhandlung des Todes einer sehr nahestehenden Person geht und halt nicht nur um Tod im Allgemeinen so als Thema. Und das fand ich etwas sehr Ratsames. Also das ist eigentlich auch das, was wir mit dem nächsten Update dann auch ganz klar anpassen im Disclaimer. Ja, da haben wir aber eigentlich auch mit professionellen Leuten, also mit Psychologen zusammengearbeitet und das angeschaut, aber ich glaube, wir haben da schon nochmal Möglichkeiten, besser zu werden. Also, ja.
Ach, ihr habt dann auch nochmal Psychologen-Leute, die dann auch nochmal draufschauen von dieser Perspektive?
Ja, also wir haben also zum einen zu Beginn also ganz klar nach dieser Anknüpfung gesucht, sind da aber auch auf recht viel Ablehnung gestoßen, beziehungsweise oft haben sich, also wenn wir so auf Klinikverbände und so zugegangen sind, kam da einfach gar nichts zurück. Oder es hieß ja, nein, Games, nein. Und ich glaube einfach, das ist das Medium. Es halt einfach noch zu sehr in Kritik oder in den Kinderschuhen in diesem Bereich steckt. Ich kann es verstehen, irgendwie ist es halt dann trotzdem frustrierend, weil man sich so denkt, ja, okay, aber ich würde so gerne mit euch zusammenarbeiten oder mit euch sprechen. Aber wir haben dann trotzdem auch Leute gefunden, auch viele Leute aus der Community selbst, die beispielsweise Psychologie studieren oder studiert haben oder selbst als Therapeuten tätig sind, die uns da eigentlich auch Feedback geben und Ratschläge geben. Und das hilft total.
Also eigentlich wirklich auch ein bisschen erstaunlich, aber irgendwie auch nicht, wie du sagst, zu hören, was da für Widerstände noch da draußen existieren, wenn man mal aus der Bubble rausgeht und sagt, so, lieber Herr Psychologe oder was, gucken Sie doch mal, und man dann so ein Feedback bekommt. Das ist schon erstaunlich irgendwie.
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich frage mich manchmal, ob es dann wie besser wäre, einfach in Person dahin zu gehen.
Ja, vielleicht, ja.
Vielleicht, ja, das habe ich jetzt. Habe ich das mal gemacht? Nein, ich habe es noch nie gemacht, aber vielleicht als nächstes.
Ihr habt es ja gut für euch lösen können, wie es klingt. Die Community scheint ja auch ganz fantastisch zu sein. Jetzt ist noch die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Also das ist ja die Frage, die will man eigentlich nie hören, aber ich muss natürlich fragen, wie sieht's denn aus so mit angepeiltem Release? Wenn jetzt die Leute draußen zugehört haben und sich denken, mein Gott, das klingt ja wirklich faszinierend, ich möchte das ausprobieren, kannst du denen und mir ja auch irgendwas sagen?
Hey, ich kann euch sagen, wenn alles gut geht, frühes nächstes Jahr.
Geil. Mega.
Also wir geben unser Bestes, aber wir versuchen gleichzeitig halt wie auch gesund zu bleiben und nicht zu sehr in den Crunch zu kommen. Aber
jetzt wollte ich gerade
wirklich sehr, sehr gerne frühes nächstes Jahr.
Jetzt wollte ich einen Witz machen über eure Arbeitsgeschwindigkeit, aber dann sagtest du die großen Worte Crunch und nachhaltiges Arbeiten, dachte ich mir, okay, nein, da kann ich keinen Witz mehr machen.
Na komm, mach
nein,
den nein, Witz, mach den Witz.
Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Ich schreibe ihn dir vielleicht privat mit einer Mail nachher, aber nicht hier. Okay. Das traue ich mich nicht mehr. Okay, okay, aber ist ja auch besser so, ja. Ja, ja, im Grunde haben wir das Ende unseres Gesprächs erreicht. Ich muss wirklich nochmal festhalten, und das meinte ich auch ganz ernst, zum einen, wie faszinierend ich finde, was ihr da macht und auch was dahinter alles steckt. Die ganze Zusammenarbeit mit Betroffenen, auch mit welchen Perspektiven du auf das Spiel schaust. Und zum anderen, ich finde so interessant zu hören, wie du diese ähnlichen Spiele im Spielregal wahrnimmst und wahrgenommen hast. Also Spiele, die sich auch drehen um mentale Gesundheit und auch die Kritik daran äußerst, die ich selber auch dafür schon mal für mich so entdeckt und formuliert habe. Ich finde das hochspannend und ich bin ganz froh, über eure Arbeit gestolpert zu sein und bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Also ohne Witz.
Ich danke dir vielmals. Voll. Das bedeutet mir und auch dem Team unglaublich viel.
Ach toll, ey. Also wirklich. Und jetzt kann ich vielleicht zum Ende des Gesprächs, wenn wir den Teil jetzt quasi hinter uns lassen, noch ein kleines Addendum nachschieben. Das ist jetzt, das führt wieder zu gar nichts, aber es wäre schade, das eigentlich nicht zu verewigen. Und zwar vorhin, vor über einer halben Stunde, als du angefangen hast zu erzählen von deinen teilweise auch nicht so schönen Erfahrungen und Momenten noch in der Welt des Grafikerinnen-Daseins, ne, auf dem Weg vor dem Studium, als es so eine kleine ernste erste Note bekommen hat, ist einer meiner beiden Frühseniorenkater von seinem Stuhl gesprungen und hat sich an drei unterschiedlichen Stellen meiner Wohnung übergeben. Also wirklich, und ich könnte ein Foto schicken zum Beweis, aber ich mache es natürlich nicht, aber ich habe das dann mitgesehen, wer nicht zugehört hat, hat mir gedacht, eigentlich, bei jedem anderen Thema, wäre das jetzt ein Moment, wo ich sagen würde, haha, lustig, können wir mal kurz unterbrechen, ich muss hier Kotze wegwischen, aber das war so ernst, dass ich mir dachte, ich kann jetzt nicht unterbrechen.
Nein,
und dann
dumm.
Hatte ich die Hört Duft.
Was gesagt?
Nein, ich hatte die Duftkerze in meinem Pokémon-Team und die hat alles gegeben, gegen diesen Gestank anzuarbeiten. Und ich werde jetzt hier erstmal wischen, aber ich wollte das verewigen. Das ist passiert zu Beginn unseres Gesprächs, 10 Minuten drin und dieser Kater haut das teure Essen auf den Teppich. Naja.
Ach nein. Ach, es tut mir so leid.
Ah, ist in Ordnung.
Nie wieder sprechen wir über Grafikdesign. Das geschieht mit Katzen, wenn sie Grafikdesign hören. Ach, es tut mir leid.
Alles, was du willst. So. Und damit, also nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ich drücke euch allen und dir die Daumen für die zukünftige Arbeit und alles, was noch so folgt. Ich beobachte vom Spielfeldrand aus alles mit und jubele euch zu und hoffe, dass das alles ganz toll wird. Und ansonsten nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ich hätte niemals gedacht, dass es dein allererstes Podcast-Gespräch war. Es war ganz fantastisch.
Ach, vielen Dank dir, Dom.
Ja, voll.
Danke, danke, danke. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Das war ganz schön.
Ich wink dir zu. So, liebe Leute, das war mein Gespräch mit Natascha Seven, das ich wirklich sehr genossen habe. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so ist, dann erzählt der ganzen Welt von diesem Angebot hier von Okay Cool und den Möglichkeiten, die man hat, hier dieses Format zu unterstützen. Entweder in Form von Sternchen bei Apple Podcasts, iTunes, Spotify und wo auch immer. Oder in Form finanzieller Zuwendung über Steady könnt ihr ein Abo abschließen und dafür euch die Dienstags- und Freitags-Podcasts sowie noch einiges weiteres sichern. Ich wünsche euch was und zwar nur das Allerbeste. Wir hören uns bald wieder. Euer ein Jahr älter geworden, Dom Schott.